Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsrecht für Arbeitgeber, Folge 41. Heute mit dem Thema der Dienstwagen im Arbeitsverhältnis, was man falsch machen kann und wie Sie Fehler vermeiden. Schöne Grüße aus Hamburg, schön, dass Sie wieder dabei sind.
Und auch von mir, Jens Buchwald, ein herzliches Willkommen aus Hamburg. Moin!
Vielen Dank, dass Sie sich wieder für Arbeitsrecht und Arbeitgeber und für uns entschieden haben. Das haben übrigens auch Hörerinnen und Hörer in Japan getan. Da haben wir nämlich jetzt einen Länderpunkt in Anführungsstrichen hinzugewonnen. Und danken möchten wir noch konkret Frau Michaela Vorwald, die uns geschrieben hat: Ihren Podcast höre ich bereits begeistert seit einiger Zeit. Ich habe lange nach so einem Format gesucht und finde es toll, wie Sie die einzelnen Sachverhalte aufbereiten und praxisnah erläutern. Das hilft mir als Laie sehr, in so ein komplexes Thema einzusteigen. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann noch Rabea Luipold, die uns geschrieben hat: Das Podcast-Format ist sehr hilfreich und angenehm praxisnah, gefällt mir sehr gut. Ja, das gefällt uns auch sehr gut, dass Sie so eine freundliche Äußerung uns zugeschickt haben. Vielen, vielen Dank. Ja, dann starten wir rein in das Schwerpunktthema Dienstwagen. Immer wieder kommen tatsächlich unsere Mandanten auf uns zu und stellen uns Fragen zu Dienstwagen. Was sind die typischen Fälle? Da geht es regelmäßig darum, dass der Dienstwagen von einem Arbeitnehmer oder einer Arbeitnehmerin zurückverlangt werden soll. Zum Beispiel während einer langen Erkrankung des Arbeitnehmers oder auch allgemein während des Arbeitsverhältnisses, zum Beispiel, weil sich das Aufgabengebiet des Arbeitnehmers geändert hat oder auch ein Klassiker während der Kündigungsfrist. Ja, und meistens gibt es in diesen Situationen, wo der Dienstwagen zurückverlangt werden soll, dann entweder gar keine Dienstwagenvereinbarung oder die Vereinbarung ist nicht besonders gut gemacht. Tja, über diese Fälle und wie Sie die lösen können und über andere klassische Fragen im Zusammenhang mit Dienstwagen soll es in unserer heutigen Folge gehen. Dabei sprechen wir zuerst über das Thema, warum das Thema Dienstwagen aus Arbeitgebersicht überhaupt wichtig ist. Schauen uns dann die unterschiedlichen Formen der Dienstwagennutzung an. Gucken uns dann an, ob ein Dienstwagenvertrag, eine Dienstwagenvereinbarung benötigt wird aus Arbeitgebersicht. Beim vierten Punkt geht es um die Frage, wie können denn die Kosten, die mit dem Dienstwagen zusammenhängen, begrenzt werden? Und dann das, was ich schon eben angesprochen habe, wann, in welcher Situation, unter welchen Voraussetzungen muss denn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin den Dienstwagen rausgeben? Und zum Schluss gucken wir uns dann Risiken an und vor allen Dingen unnötige Risiken, die mit der Dienstwagennutzung verbunden sind und wie Sie die vermeiden können. Ein weiteres Thema will ich gerne vorweg nochmal ansprechen. Das führt immer wieder zu Problemen, nämlich die Frage, wer haftet denn für Schäden, wenn der Arbeitnehmer mit dem Dienstwagen einen Unfall hatte? Entscheidend ist hier immer, ob der Schaden am Auto während einer betrieblichen Nutzung oder bei der Privatnutzung entstanden ist. War nämlich der Mitarbeiter betrieblich veranlasst unterwegs, dann gelten zwingend die Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung. Und bei der Arbeitnehmerhaftung, das haben wir schon mal in einer Podcast-Folge näher ausgeführt, gilt ein eingeschränkter Haftungsmaßstab zugunsten des Arbeitnehmers. Das bedeutet nämlich, nur wenn der Mitarbeiter grob fahrlässig oder vorsätzlich handelt, dann muss er den ganzen Schaden alleine tragen. Liegt normale Fahrlässigkeit zugrunde, dann kommt es zu einer Quodelung. Das heißt, der Arbeitnehmer zahlt nur einen Teil des Schadens und der Arbeitgeber übernimmt dann den anderen Teil. Wenn dem Arbeitnehmer nur leichte Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann, dann haftet er gar nicht und muss also gar keinen Schadenersatz leisten. Wann liegt denn jetzt im Einzelnen grobe Fahrlässigkeit vor? Na, nach der Rechtsprechung zum Beispiel bei Fahrten des Arbeitnehmers unter Alkoholeinfluss, wenn dann ein Schaden entsteht. Bei Fahrten ohne eine Fahrerlaubnis, bei Überschreiten der zulässigen Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn er fährt, obwohl er übermüdet ist, bei Rotlichtverstößen, aber auch bei fehlerhaften Betanken des Dienstfahrzeuges. Was man vor allen Dingen noch bedenken muss in diesen ganzen Schadenssituationen ist, dass der Arbeitgeber in der Regel eine Vollkaskoversicherung abschließen sollte. Tut er das nämlich nicht, dann haftet der Arbeitnehmer wohl nach der herrschenden Meinung nur in Höhe der üblichen Selbstbeteiligung bei einer Versicherung. Anders ist das Ganze, wenn der Angestellte den Dienstwagen im Rahmen der privaten Nutzung beschädigt. Dann haftet er nämlich für alle Schäden, die er vorsätzlich oder fahrlässig herbeiführt. Eine Haftungsprivilegierung wie bei der Nutzung im Dienst, die gibt es hier nämlich nicht. Und Privatnutzung liegt tatsächlich auch dann vor oder schon dann vor, wenn die Fahrten zwischen Arbeitsplatz und Wohnort stattfinden. Allerdings, eine Vollkaskoversicherung greift hier dann trotzdem zugunsten des Arbeitnehmers ein. Wenn der Arbeitnehmer den Wagen unzulässig privat nutzt, nämlich zum Beispiel ins Ausland fährt, obwohl er das nicht darf, und dann eine Beschädigung des Dienstwagens stattfindet, dann muss er, der Arbeitnehmer, uneingeschränkt haften. Das Gleiche gilt, wenn er entgegen einer Vereinbarung dem Wagen einen Dritten übergibt, also durch jemand anderen fahren lässt. Außerdem haftet der Mitarbeiter noch für Schäden am Fahrzeug, die dadurch zustande kommen, dass grob fahrlässig oder vorsätzlich der Wagen unsachgemäß behandelt wird oder schlecht gepflegt wird. Zum Beispiel der Ölstand wird nicht regelmäßig geprüft und es kommt dadurch zu einem Motorschaden. Dann muss wiederum nach den Grundsätzen der Arbeitnehmerhaftung dafür gehaftet werden. Ja, das zum Thema Haftung. Dann mal die Frage an meinen Kollegen über dieses Thema Beschädigung hinaus. Warum ist das Thema Dienstwagen aus Arbeitgebersicht eigentlich so wichtig?
Da fangen wir dann doch mal mit ein paar positiven Aspekten an. Ein Dienstwagen, ja, der kann zum Beispiel die Mitarbeitermotivation oder die Mitarbeiterzufriedenheit und natürlich auch die Mitarbeiterbindung erhöhen. Mit anderen Worten, ein Dienstwagen kann einen Vorteil im Recruiting darstellen. Ein Dienstwagen sichert zudem Mobilität und Flexibilität und zudem kann ein Dienstwagen, zumindest bei Hybridfahrzeugen oder auch bei reinen Elektroautos, Nachhaltigkeit unterstreichen und damit natürlich auch das Unternehmensimage verbessern. Das soll es erstmal kurz zu positiven Aspekten des Themas Dienstwagen gewesen sein. Potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Dienstwagenüberlassung wollen wir hier auch kurz nennen und wollen auch kurz auf dieses Thema eingehen. Sie müssen natürlich als Arbeitgeber berücksichtigen, dass Dienstwagen einen nicht unerheblichen Kostenfaktor darstellen können. Also sei es die Anschaffungskosten oder die Leasingkosten, die Unterhaltungskosten, die Versicherungskosten, Verbrauchskosten. Natürlich auch die Berücksichtigung und Abrechnung des Sachbezuges für die Privatnutzung und Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte. Insbesondere bei nicht unerheblicher Entfernung der Wohnung von der ersten Tätigkeitsstätte kann das ein unterschätzter Kostenfaktor sein. Und natürlich auch die schon von meinem Kollegen Alexander Scharf angesprochenen möglichen Kosten im Schadenfall. Das sind also alles Gesichtspunkte, die im Rahmen der Dienstwagenüberlassung auch bedacht werden sollten. Das leitet dann gleich zur nächsten Frage über. Welche unterschiedliche Formen der Dienstwagennutzung gibt es eigentlich? Im Wesentlichen wollen wir uns da auf zwei Formen stürzen. Und zwar erstens die Überlassung nur zur rein dienstlichen Nutzung. Das kann zum Beispiel über sogenannte Poolfahrzeuge sichergestellt werden. Schwerpunkt unseres heutigen Podcasts soll aber die Überlassung auch zur privaten Nutzung sein. Was ist denn eigentlich das Besondere bei der privaten Nutzung? Ja, leider ist ein typischer Denkfehler von vielen Arbeitgebern, dass der Dienstwagen ein reines Arbeitsmittel ist, welches er jederzeit herausverlangen kann, beziehungsweise welches der Arbeitnehmer auf Anforderung jederzeit herauszugeben hat. Warum ist denn das, jedenfalls was die private Dienstwagennutzung angeht, schlichtweg falsch? Ja, die Privatnutzungsbefugnis ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung Teil des vertraglichen Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmers. Die Zusage der privaten Dienstwagennutzung beinhaltet also einen geldwerten Vorteil in Form eines Sachbezuges. Und Entgeltbestandteile, die können nicht so ohne weiteres einseitig vom Arbeitgeber entzogen werden. Das ist ein häufiger Irrglaube. Nur in bestimmten Konstellationen ist die Rückgabe und Herausgabe während des laufenden Arbeitsverhältnisses möglich. In welchen Konstellationen konkret? Dazu später mehr. Jetzt soll es aber erstmal um die sehr praxisrelevante Frage gehen: Brauchen wir wirklich einen Dienstwagenvertrag?
Ja, tatsächlich wohl eine rhetorische Frage von uns. Selbstverständlich braucht man einen Dienstwagenvertrag und brauchen Sie einen Dienstwagenvertrag aus Arbeitgebersicht? Es gibt nämlich verschiedenste Punkte, die Probleme bereiten können, wenn Sie so eine Vereinbarung nicht haben. Wenn Sie nämlich zum Beispiel den Dienstwagen während des Arbeitsverhältnisses herausverlangen wollen, brauchen Sie eine wirksame Widerrufsklausel. Allein schon aus dem Grund ist der Abschluss eines Dienstwagenvertrages sinnvoll. Und neben der Widerrufsregelung gibt es noch eine ganze Menge an anderen Punkten, die im Zusammenhang mit der Dienstwagennutzung geregelt werden sollten. Beispielsweise, in welchem Umfang ist die Nutzung des Dienstwagens möglich? Zum Beispiel, in welchem geografischen Bereich kann mit dem Dienstwagen gefahren werden? Wer darf den Dienstwagen überhaupt nutzen? Nur der Arbeitnehmer, gegebenenfalls Familienangehörige, andere? Wie ist es mit den Kosten? Wer trägt die? Zum Beispiel ein häufiges Streitthema in solchen Konstellationen für das Betanken des Dienstwagens und vielleicht auch in welchem Umfang. Wie sind die Pflichten des Mitarbeiters in Bezug auf den Dienstwagen? Also allgemein und auch bei Schadensfällen. Wie muss mit dem Wagen umgegangen werden? Wann müssen wem gegenüber Schäden gemeldet werden? Dann wird auch zu klären sein, wie der Wagen gewartet werden muss, gepflegt werden muss, auch wer da die Kosten übernimmt. In der Regel gibt es da wahrscheinlich auch eine Vertragswerkstatt, wo man dann den Wagen hinzubringen hat. Dann Regelungen zur Haftung und zur Versicherung. Und dann ganz, ganz wichtig, wie ist denn das jetzt mit der Rückgabe des Autos? Und wenn das Auto zurückzugeben ist, wie sind die konkreten Modalitäten? Häufiger und gern genommener Streitpunkt ist die Frage, wo ist denn überhaupt der Wagen herauszugeben? Und da macht es natürlich aus Arbeitgebersicht großen Sinn, genau diesen Punkt konkret zu regeln. In der Regel eben so, dass der Wagen an der Firmenzentrale herauszugeben ist. Ganz wichtiges Thema, was auch immer eine erhebliche Rolle spielt, ist, wie die lohnsteuerrechtlichen Fragen zu regeln sind. Also die lohnsteuerrechtlichen Fragen bezogen auf die Privatnutzung. Auch das sollte in der Dienstwagenvereinbarung geregelt werden. Und falls ein Fahrtenbuch benutzt werden soll, dann muss auch das natürlich geregelt werden, was dann jeweils in dem Fahrtenbuch zu dokumentieren ist. Ja, muss so ein Dienstwagenvertrag schriftlich geschlossen werden? Nein, es gibt keine Formvorschriften für den Abschluss des Dienstwagenvertrages, aber natürlich ist irgendeine Form von Schriftlichkeit sinnvoll, weil ansonsten können Sie realistischerweise nicht beweisen, dass diese Vereinbarung geschlossen worden ist. Also in der Regel klassische Form mit irgendwelchen Unterschriften oder zumindest so, dass klar ist, dass beide Seiten dem zugestimmt haben. Zweiter Punkt natürlich, klare Regelung in der Vereinbarung. Und zwar solche Regelungen, die erstens verständlich sind für die Beteiligten und für ein Gericht später. Und weil eben auch das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen, wie auch beim Arbeitsvertrag, Anwendung findet, Regelungen, die so klar und auch so rechtlich in Ordnung sind, dass sie nicht scheitern an der AGB-Prüfung. Weil, das wissen Sie möglicherweise, die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte zu AGBs in Arbeitsverträgen, aber auch in Dienstwagenvereinbarungen, die ist sehr arbeitnehmerfreundlich. Und in der Regel führt ein Problem auch dazu, dass die Klausel gleich ganz weg ist und nicht, dass sie irgendwie reduziert wird. Deswegen ziehen Sie nicht Dr. Google zu Rate, sondern holen Sie sich Unterstützung durch einen Fachanwalt für Arbeitsrecht, der Ihnen so eine Regelung erstellt, oder, falls Sie schon eine Regelung haben, der sich Ihre Regelung anschaut und sieht, kann das so bleiben oder muss das ergänzt werden. In diesem Zusammenhang bieten wir das natürlich Ihnen auch an. Wenn Sie noch gar keine Vereinbarung haben, dann können wir Ihnen gerne einen Mustervertrag anbieten für 700 Euro plus Mehrwertsteuer. Wenn Sie schon eine Dienstwagenvereinbarung haben, dann können Sie uns die gerne zuschicken für einen kostenlosen Erstcheck. Und wir werden dann sagen, okay, da ist was zu ändern oder das ist alles super. Sollte was zu ändern sein, dann würden wir Ihnen ein konkretes Angebot unterbreiten, für welchen Betrag wir diesen Dienstwagenvertrag, diese Dienstwagenvereinbarung überarbeiten könnten. Ja, jetzt haben wir gerade von Rechtsanwaltskosten gesprochen. Jetzt gucken wir doch mal auf Kosten an einer anderen Stelle. Die Kosten, die nämlich durch den Dienstwagenvertrag, durch die Dienstwagennutzung entstehen, kann man die möglicherweise begrenzen?
Ja, und da wollen wir uns doch gleich mal unterschiedliche Fallkonstellationen anschauen, die in der Praxis durchaus von erheblicher Bedeutung sind. Wir fangen da zugegebenermaßen kurz erstmal mit einer sehr weitreichenden Lösung an. Und das wäre natürlich die Lösung Ausschluss der Privatnutzung, Nutzung von Poolfahrzeugen, also die rein dienstliche Nutzung und der Ausschluss der privaten Nutzung. Nachteil natürlich, das ist weniger attraktiv für Arbeitnehmende. Im Recruiting ist das kein Vorteil. Und das ist also etwas, was in vielen Fällen zwar eine klare Kostenminimierung bedeuten kann, mitunter aber schlichtweg nicht der Interessenlage der Parteien entspricht und insofern als Lösungsvorschlag nur für ausgewählte Konstellationen und ausgewählte Unternehmen in Betracht kommen dürfte. Erste Alternative dazu, sofern Sie sagen, ja, ich tue mir mit der Privatnutzung des Dienstwagens trotzdem ein bisschen schwer, möchte aber nicht nur hier eine rein dienstliche Nutzung ermöglichen, ist eine etwas andere Lösung, nämlich die zur Verfügungstellung eines Mobilitätsbudgets, also eine rein finanzielle Leistung, die Sie als Arbeitgeber erbringen. Der Arbeitnehmer kann dann selbst entscheiden, wie er seine Mobilität ermöglicht. Aber wir wissen, das Deutschen liebstes Kind ist das Kfz. Und deswegen wollen wir uns dann doch jetzt mal wieder mit dem Kernthema des heutigen Podcastes auseinandersetzen, nämlich der Privatnutzung und wie wir die Kosten der Privatnutzung beschränken können. Wichtige Bereiche, in denen Sie als Arbeitgeber Einschränkungen für die Privatnutzung eines Dienstwagens vereinbaren können, sind folgende. Erstens, der Nutzerkreis. Wenn in der Dienstwagenvereinbarung nichts anderes geregelt ist und der Dienstwagen folglich uneingeschränkt zur Privatnutzung überlassen wird, dann umfasst die Privatnutzungsbefugnis auch die Nutzung durch Familien- und Haushaltsangehörige wie Ehegatten, Lebenspartner, Eltern oder volljährige Kinder des dienstwagenberechtigten Mitarbeiters, sofern sie jedenfalls im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. Da natürlich der Praxistipp von uns, wenn eine Einschränkung in Bezug auf den nutzungsberechtigten Personenkreis gewollt ist, dann sollte dies zur Vermeidung späterer Streitigkeiten eindeutig und unmissverständlich im Dienstwagenvertrag geregelt sein. Natürlich sind hier vielfältige Regelungen denkbar, also nur der Mitarbeiter selbst ist nutzungsberechtigt, neben dem Mitarbeiter gegebenenfalls der Ehe- oder Lebenspartner oder, das ist die größere Lösung, auch im gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Kinder mit gültiger Fahrerlaubnis. Hier haben Sie grundsätzlich einen erheblichen Gestaltungsspielraum. Nächster Punkt, den wir hier ansprechen wollen, ist der geografische Kreis. Was ist damit denn eigentlich gemeint? Naja, das Thema Urlaubsfahrten und Auslandsfahrten. Auch in diesem Zusammenhang gilt, wenn im Dienstwagenvertrag nichts anderes geregelt ist, dann umfasst die Privatnutzungsbefugnis auch Urlaubsfahrten im und ins In- und Ausland. Weder der geografische Kreis noch die Kilometeranzahl sind dann limitiert. Unser Praxistipp hierzu, klare Regelungen. Sie haben mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel können Sie Urlaubsreisen ins Ausland generell untersagen oder nur für bestimmte Länder generell erlauben und für andere Länder unter Genehmigungsvorbehalt stellen und oder über Kostentragungsregelungen lösen. Also Verbrauchskosten für Urlaubsfahrten trägt zum Beispiel der Mitarbeiter. Nächste Möglichkeit und nächstes Thema, welches wir hier ansprechen wollen, das Thema Kilometeranzahl begrenzen, / die Begrenzung der privaten Kilometeranzahl. In diesem Zusammenhang können Sie die private Laufleistung begrenzen bzw. eine diesbezügliche Vereinbarung treffen. Hintergrund dazu, die private Nutzungsintensität, die ist natürlich kostenrelevant. Die Modalitäten der Privatnutzung können zwischen den Arbeitsvertragsparteien schlichtweg vereinbart werden. Dazu zählt es auch eine begrenzte private Laufleistung, zum Beispiel von einer bestimmten Anzahl von Kilometern im Jahr, vorzusehen. Wichtig hierzu ist dann ein Fahrtenbuch notwendig. Ohne Fahrtenbuch oder eine Fahrtenbuch-App ist keine Kontrolle möglich und da ist eine solche Kilometerbegrenzung nicht sinnvoll überprüfbar. Auch hier haben wir noch einen ergänzenden Praxistipp für Sie, sofern es zu Verhandlungen über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses kommt, zum Beispiel im Vergleichswege oder im Rahmen eines Aufhebungsvertrages, sollten Sie aus Arbeitgebersicht darüber nachdenken, sofern dem Mitarbeiter der Dienstwagen bis zum Beendigungstermin weiter zur Privatnutzung überlassen bleiben soll, eine Begrenzung der Kostentragung oder Laufleistung oder auch einen Ausschluss der Tragung der Verbrauchskosten in eine solche einvernehmliche Regelung hineinzuverhandeln. Ja? Das Argument, was da von Arbeitgeberseite natürlich gebracht werden kann, ist, der Dienstwagen wird jedenfalls bei einer Freistellung bis zum Vertragsende eben nicht mehr für dienstliche Zwecke benötigt. Und das letzte Thema, was wir uns in diesem Zusammenhang anschauen wollen, wie sieht es denn mit einer Erstattung der Leasingkosten aus? Oder wie sieht es mit einer Übernahme des Leasingvertrages durch den Mitarbeiter aus? Dazu nur einige kurze Hinweise auf Entscheidungen, die die Rechtsprechung hierzu getroffen hat. Eine Vertragsklausel ist immer dann unwirksam, die den Arbeitnehmer verpflichtet, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses einen ihm zur Privatnutzung überlassenen Dienstwagen zurückzugeben und dennoch für die restliche Laufzeit des Leasingvertrages die anfallenden Raten in einem Einmalbetrag zu zahlen. Auch Vertragsklauseln, nach denen der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrages in einen Leasingvertrag über den Dienstwagen eintreten muss, stellen jedenfalls regelmäßig eine unangemessene Benachteiligung gemäß § 307 Absatz 1 Satz 1 BGB dar, wenn der Arbeitnehmer durch die Übernahmeverpflichtung übermäßig belastet wird. Ja, der Arbeitgeber wälzt dann das ihm obliegende Risiko, das Arbeitsmittelkraftfahrzeug unter Umständen nach dem Ausscheiden des Arbeitnehmers nicht mehr verwenden zu können, ab und erschwert zudem unlässig die Kündigungsmöglichkeit und Arbeitsplatzwahlmöglichkeit des Arbeitnehmers. Das muss man an dieser Stelle auch tatsächlich hervorheben. Nur in Ausnahmefällen ist es denkbar, Leasingkosten hier auf den Arbeitnehmer abzuwälzen. Es gibt da eine interessante Entscheidung des Hessischen Landesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2005. Da werden wir Ihnen die Fundstelle auch in die Shownotes schreiben, das kennen Sie ja. Dort hat das Landesarbeitsgericht ausnahmsweise einen Arbeitnehmer zu einer Kostenübernahme verurteilt. Da hieß es dann in dem Urteil, die Besonderheiten der vorliegenden Vertragsgestaltung rechtfertigen hier eine Übertragung des beschriebenen Risikos. Also dass nach Ausscheiden des Arbeitnehmers keine Verwendung für das nach den individuellen Arbeitnehmerwünschen geleaste Fahrzeug mehr zu haben und die daraus folgenden wirtschaftlichen Belastungen, also die Kosten für die Fortsetzung des Vertrages oder seine vorzeitige Auflösung zu tragen, auf den beklagten Arbeitnehmer gerechtfertigt. Was war da passiert? Nach dem unstreitigen Vorbringen der Parteien war davon auszugehen, dass der beklagte Arbeitnehmer zur Erledigung von Dienstreisen kein Fahrzeug gebraucht hätte. Das deutlich größere Interesse an der Beschaffung eines Dienstwagens lag hier zweifelsohne auf Seiten des Beklagten, so heißt es so schön im Urteil. Die klagende Arbeitgeberin zahlte dem Beklagten ohnehin für Dienstreisen bereits eine sogenannte Mobility-Zulage in Höhe von 1.400 Euro monatlich. So verblieb als Grund für die Anschaffung nur das Interesse des Beklagten an der privaten Nutzung eines nach seinen Wünschen ausgestatteten Fahrzeuges. Und dann fasst das Landesarbeitsgericht da nochmal zusammen. Bei dieser Vertragsgestaltung ist keine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers darin zu erkennen, wenn der Fahrzeugüberlassungsvertrag ihn zum Eintritt in den Leasingvertrag bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsvertrages verpflichtet. So, und das ist sozusagen eine mal sehr positive Entscheidung für Arbeitgeber. Sie sollten sich nur vor Augen führen, dass es wirklich hier Besonderheiten des Einzelfalles gab, die auch den Inhalt dieser Entscheidung gerechtfertigt haben. Man sollte aber nicht voreilig diese Entscheidung des Hessischen Landesarbeitsgerichtes verallgemeinern. Ja? Das ist also ganz wichtig für den Hinterkopf. Ebenso wichtig, beziehungsweise vielleicht noch viel wichtiger und von herausragender Bedeutung für Sie als Arbeitgeber ist natürlich die Frage, wann muss denn der Mitarbeiter den Dienstwagen eigentlich herausgeben?
Ja, wenn Sie als Arbeitgeber den Dienstwagen zurückverlangen wollen, dann müssen wir uns erstmal anschauen, in welcher Konstellation wir uns denn befinden. Einfach ist das Ganze dann, wenn der Dienstwagen nur zur dienstlichen Nutzung zur Verfügung gestellt worden ist. Dann können Sie als Arbeitgeber ihn jederzeit zurückverlangen. Argument ist, es ist ein reines Arbeitsmittel. Nicht anders, als wenn Sie einen Laptop zurückverlangen würden. Der weitaus schwierigere Fall, und das ist natürlich auch der typische Fall, oder zumindest der Fall, der uns und die Gerichte dann immer beschäftigt, ist, es ist eine Privatnutzung vereinbart und dann wollen Sie den Dienstwagen zurückverlangen. Und da ist es eben so, dass das ein Teil der Vergütung ist, die Privatnutzung, ein laufender Sachbezug. Und deswegen kann der Dienstwagen nur unter bestimmten Voraussetzungen zurückverlangt werden. Das ist nämlich immer dann möglich, wenn kein Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers mehr besteht. Zum Beispiel, wenn der Arbeitnehmer länger als 6 Wochen krank ist und deswegen im Krankengeldbezug sich befindet. Wenn er sich in Elternzeit befindet und keine Leistung von ihm bekommt, also nicht etwa in Elternteilzeit ist, sondern in reiner Elternzeit oder in einem Sabbatical sich befindet. Also mit anderen Worten ist es so, dass die Pflicht zur Überlassung des Dienstwagens immer dann endet automatisch mit der Pflicht zur Zahlung der Vergütung, weil eben die zur Verfügungstellung des Dienstwagens ein Teil des geschuldeten Entgelts ist. Andere Möglichkeit, wann Sie den Dienstwagen zurückverlangen können: Sie haben im Arbeitsvertrag oder in der Dienstwagenvereinbarung einen wirksamen Widerrufsvorbehalt vereinbart und Sie haben dann eben auch einen Widerruf erklärt. Dieser Widerrufsvorbehalt, der unterliegt selbstverständlich der AGB-Kontrolle. Und deswegen gelten eben auch die Grundsätze und die Grenzen von der Rechtsprechung festgelegt für den Widerrufsvorbehalt. Zunächst mal ist es so, dass ein Widerruf überhaupt nur dann möglich ist, wenn der geldwerte Vorteil durch den Dienstwagen weniger als 25% des Gesamtverdienstes beträgt. Was in den allermeisten Fällen so ist, aber nicht, muss nicht immer so sein. Und darüber hinaus müssen dann die Gründe, die zum Widerruf berechtigen sollen, transparent und bestimmt in der Dienstwagenvereinbarung angegeben werden. Wenn Sie nämlich einfach eine Klausel vereinbaren, nach der Sie sich als Arbeitgeber den Widerruf der Privatnutzung jederzeit und ohne Angabe von Gründen ermöglichen, soll eine Klausel hält einer AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle durch die Gerichte gerade nicht stand, weil das eben als unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers gesehen werden würde. Was können dann Widerrufsgründe sein grundsätzlich? Na, ein Klassiker natürlich, die berechtigte Freistellung des Arbeitnehmers von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung, nämlich im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Zum Beispiel, wenn eine Kündigung ausgesprochen wurde oder eine Befristung endet in Kürze oder ein Aufhebungsvertrag vereinbart worden ist. Zweite, auch klassische Konstellation, wenn sich die Arbeitsaufgabe des Arbeitnehmers ändert und der Dienstwagen für diese neuen dienstlichen Zwecke dann nicht mehr benötigt wird. Natürlich immer nur dann, wenn die ursprüngliche Überlassung des Dienstwagens auch im Zusammenhang mit der Arbeitsaufgabe stand. Weitere mögliche Klausel, die Sie vereinbaren können: Ein Widerruf ist eben möglich, wenn der Arbeitnehmer die Fahrerlaubnis verliert bzw. ihm gegenüber ein Fahrverbot ausgesprochen wird. Und letzte Konstellation: Wenn der Arbeitnehmer den Dienstwagen vertragswidrig genutzt hat, also mit anderen Worten Verstöße gegen die Pflichten aus dem Dienstwagenvertrag ihm anzulasten sind. Also, Sie brauchen einen Widerrufsgrund, der im Dienstwagenvereinbarung geregelt ist und von der Rechtsprechung toleriert wird. Und Sie müssen auch noch eine Widerrufsfrist einhalten. Sie können also in der Regel nicht von jetzt auf gleich den Dienstwagen herausverlangen. Die Rechtsprechung sagt dazu, der Widerruf darf nur nach billigem Ermessen ausgeübt werden. Da wird dann eine Interessenabwägung durchgeführt zwischen den Interessen, also Ihre Interessen als Arbeitgeber an der Rückforderung des Dienstwagens und die Interessen des Arbeitnehmers daran, den Dienstwagen eben weiter nutzen zu können oder zumindest bis zum Ablauf einer angemessenen Frist weiter nutzen zu können. Natürlich, das kennen Sie vielleicht auch, die Arbeitnehmer müssen sich dann ja auf die neue Situation einstellen können, weil es, so erlebe ich das zumindest immer wieder, so ist, dass typischerweise ein weiterer Wagen nicht vorhanden ist und der Arbeitnehmer dann ganz ohne Wagen dastehen würde. Wenn der Widerruf nicht nach billigem Ermessen erfolgt, dann machen Sie sich als Arbeitgeber schadensersatzpflichtig. Insbesondere wenn Sie den Wagen zu früh herausverlangen, müssen Sie den sogenannten Verfrühungsschaden, das ist auch nur in Deutschland möglich, so ein Wort zu konstruieren, den müssen Sie dann tragen. So hat zum Beispiel das Bundesarbeitsgericht im Jahr 2010 entschieden, dass der Arbeitgeber den durch die Pflichtverletzung herbeigeführten Schaden zu ersetzen hat. Und der besteht bei Nichteinhaltung der Ankündigungsfrist darin, dass der Arbeitnehmer sich nicht rechtzeitig auf den Nutzungsentzug hat einstellen können. Was ist der Schaden? Na, das können zum Beispiel Mehrkosten sein für die Buchung eines Mietwagens oder für notwendig werdende Taxifahrten. Ja, jetzt reden wir schon über Kosten, über Schäden und Ähnliches. Machen wir doch einfach mit Kosten weiter. Wie können Sie als Arbeitgeber unnötige Kostenrisiken vermeiden?
Ja, und da wollen wir auf zwei wichtige Fallkonstellationen hinweisen. Zunächst einmal den nicht rechtmäßigen Widerruf bzw. das Unterlassen der Überlassung des Dienstwagens zur privaten Nutzung. Ja, im Falle eines unberechtigten Widerrufs oder des Vorenthaltens der Dienstwagenüberlassung zur privaten Nutzung besteht grundsätzlich ein Anspruch des Arbeitnehmers auf eine Nutzungsausfallentschädigung. Die Nutzungsausfallentschädigung ist nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung auf der Grundlage der steuerlichen Bewertung der privaten Nutzungsmöglichkeit mit monatlich 1% des Bruttolistenpreises des Kraftfahrzeugs im Zeitpunkt der Erstzulassung anerkannt. Problematisch ist der Fall, dass Mitarbeitern ein Hybridfahrzeug oder ein reines Elektroauto bis zum Wert von 60.000 Euro zur Verfügung gestellt worden ist. Insoweit gelte aktuell jedenfalls bis zum Jahre 2030 nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 und 5 Einkommenssteuergesetz abweichende steuerliche Regelungen. Zur Förderung alternativer Antriebe wird der geldwerte Vorteil für die private Nutzung hier halbiert oder gar geviertelt. Umstritten ist dann in diesem Zusammenhang, ob hier die Nutzungsausfallentschädigung mit monatlich 1% des Listenpreises oder entsprechend der konkreten steuerlichen Behandlung mit 0,5% bzw. 0,25% des Bruttolistenpreises monatlich anzusetzen ist. Bis dato liegt zu dieser Frage noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung vor. Wir werden Sie über dieses Thema auf dem Laufenden halten. Allgemein wird man hier aber dazu sagen müssen, ein nicht rechtmäßiger Widerruf der privaten Nutzungsmöglichkeit bzw. das Vorenthalten der privaten Nutzungsmöglichkeit kann nicht unerhebliche finanzielle Konsequenzen für Sie als Arbeitgeber haben. Das soll es zu möglichen Problemkonstellationen gewesen sein. Ich übergebe das Wort noch einmal abschließend an meinen Kollegen Alexander Schaaf.
Ja, wie immer hoffen wir, dass Ihnen auch die heutige Folge gefallen hat. Aus unserer Sicht mal was ganz anderes, aber durchaus sehr relevante Fragen, die wir hier angesprochen haben. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie eine tolle Bewertung da. 5 Sterne wären toll, damit unser Podcast sichtbarer wird. Und empfehlen Sie uns natürlich auch immer gerne weiter. Die nächste Folge, die Sie hören können, die erscheint am 9. September. Die hat das Thema die Freistellung im Arbeitsverhältnis, Chancen und Risiken. Und hier haben wir seit längerer Zeit endlich mal wieder ein Interview für Sie. Und zwar haben wir die Direktorin des Arbeitsgerichts Saarland, Rita Lang, gewinnen können. Ihr haben wir Fragen zum Thema Freistellung gestellt und sie wird in der nächsten Folge diese Fragen beantworten und aus Sicht einer Arbeitsrichterin sagen, was typische Probleme bei Freistellungen sind und wie diese zu lösen sind. Wenn Sie Fragen haben dazu, dann schreiben Sie uns die gerne schon vorab. Unsere E-Mail-Adressen, das wissen Sie, die finden Sie in den Shownotes. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bedanke mich nochmal, dass Sie zugehört haben und sage Ihnen Tschüss aus Hamburg.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.